Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen weihnachtlichen Musikgruß hier aus der GMAWG. Ich bin der Maurice und ich habe mir gedacht, weil Weihnachten diesmal unter der Woche stattfindet, nehme ich mal eine kleine Bonusfolge für euch auf und werde hauptsächlich die Musik sprechen lassen, damit ihr nicht mein doofes, nerviges Gelaber hören müsst, auch noch an Weihnachten. Und das erste Lied, was ihr gerade gehört habt, stammt von Animal Crossing New Leaf und damit ist sofort klar, dass die Musik, die ihr heute zu hören bekommt, nicht unbedingt von Spielen sein muss, die dieses Jahr erschienen sind, sondern einfach nur von Titeln. Eine Handvoll, wenn ihr in die Liste in der Podcast-Beschreibung schaut, seht ihr, dass das einige mehr sind. Von Spielen, die ich gespielt habe, aber nicht unbedingt dieses Jahr rausgekommen sein müssen. Und ja, wir haben eine breite Palette an Spielen und entsprechend Musik heute parat, um die Zeit auf den Weihnachtsbraten, den man dann zusammen mit der Familie am großen Tisch verspeist, euch zu versüßen. Und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß damit haben. Animal Crossing ist ein Spiel, was viel, viel Zeit dieses Jahr gefressen hat. Ich glaube, ich bin kurz vor der 100-Stunden-Marke dann gescheitert. Denn das tägliche bis zwei, drei tägliche Spielen ist irgendwann einfach zu viel des Guten, wenn man jeden Tag ein, zwei Stunden in das Spiel steckt, um ein paar Sternis mehr zu verdienen, sein Haus abzubezahlen und sich mit schickem Mobiliar auszustatten. Nach, wie gesagt, fast 100 Stunden ging's einfach nicht mehr. Und ich denke, wir können gleich beim 3DS bleiben. Die Stücke, die wir heute zu hören bekommen, könnten in dem einen oder anderen Fall vielleicht schon in einem Podcast verwertet worden sein. Das Stück, was ihr jetzt zu hören bekommt, habe ich schon einmal im letzten Jukebox-Podcast verwendet. Ich will es euch noch einmal in seiner Gänze präsentieren, nämlich das Battle-Theme aus Persona Q. Das ist auch ein Spiel, was Stunden frisst, da man für jedes neue Labyrinth, das man freischaltet, ewig lange grinden muss, habe ich das Gefühl. Und ist nicht jedermanns Geschmack, aber das Battle-Theme, wenn man den Persona 3 Charakter auswählt, versüßt einem die Zeit und dann vergeht auch das Grinden wie im Flug. Viel Spaß!
Ready.
Das war ein Stück aus Fast Racing Neo für die Wii U. Ist ein netter Download-Titel, jetzt gerade erst im Dezember erschienen. Und ja, wer einen F-Zero-Ersatz sucht, macht damit nichts verkehrt. Es ist zwar optisch eine Augenweide, aber das Kantenflimmern nervt wirklich sehr. Es ist irgendwie ist man das gar nicht mehr gewohnt, so extremes Kantenflimmern. Aber alles andere macht das Spiel richtig, was das Tempo angeht, was das Streckenlayout angeht, was die Umgebungen um die Strecken angeht. Es ist schön abwechslungsreich, farbenfroh. Das Geschwindigkeitsgefühl ist unbeschreiblich. Ich bin jetzt immer noch in der ersten Klasse und ja, schon da geht die Post ab. Und ich habe gehört, es soll sich halt auch wieder dieser Effekt breit machen, wenn man dann auf den höheren Klassen gespielt hat und dann auf die erste Klasse zurückkehrt, dass sich dann alles sehr viel langsamer anfühlen soll. Und jetzt habe ich schon Probleme, einige Kurven zu nehmen. Ich will gar nicht wissen, wie das auf höheren Schwierigkeitsgraden aussieht, auf höheren Geschwindigkeitsklassen. Und ja, es ist einfach ein Fest für Geschwindigkeitsfreunde. Der nächste Titel ist ebenfalls ein Download-Titel, allerdings für die PlayStation 4. Ist ein Remaster-Port, whatever, von der PlayStation 3, nämlich Journey. Und ich bin Andreas sehr dankbar, dass er dieses Stück in einem der Jukebox-Podcasts, ich glaube auch im letzten, verwendet hatte. Und das ist auch das Stück, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Es bekommt ja dieses Mal also zum dritten Mal zu hören, das Jahr. Man kann einige Musikstücke, wenn sie so gut sind, einfach nicht oft genug weiterempfehlen. Und es ist das Stück, was im finalen Abschnitt von Journey spielt. Wenn man sich erhebt über die Wolken und ja das Ziel vor Augen hat. Es ist einfach so aufbauend und motivierend und mitreißend, dass es einfach eine wahre Freude ist, es zu hören. Thank you. anderes, ruhiges, aber doch irgendwie mitreißendes Spiel war dieses Jahr auch Life is Strange. Auch wenn ich nicht an Don't Not gezweifelt habe zu Beginn, so muss ich zugeben. Und das kam, glaube ich, auch im Podcast, also in den Podcasts so rüber, dass es vom Qualitätslevel und der Art und Weise, wie es erzählt wird, vor allem zum Anfang ein stetiges Auf und Ab war, man nicht so ganz wusste, was man aus dem Spiel ziehen sollte und ob es einem letzten Endes gefallen wird, ob man es weiterempfehlen kann auf die Art und Weise, wie es sich präsentiert. Und letzten Endes ist es einer der großen Überraschungen geworden dieses Jahr. Kann man nicht abstreiten. Und die Abenteuer von Max und Chloe werden mir noch eine lange Zeit in Erinnerung bleiben. Und das gilt auch für den Soundtrack, der nächstes Jahr ja zusammen mit einer physikalischen Edition auf den Markt kommt. Das ist etwas, wo ich sehr entgegenblicke, denn das Spiel ja einfach im Regal stehen zu haben, zusammen mit dem Soundtrack, das wird sich sehr schick machen. Das nächste Spiel ist, glaube ich, eine Überraschung, denn ich bin ja großer Assassin's Creed-Nörgler und trotzdem habe ich Unity gespielt, nicht weit. Und auch das Syndicate, das diesjährige Assassin's Creed, habe ich noch nicht durchgespielt, aber ich muss echt sagen, die Dinge, die drinne sind, was die Figuren angeht, die Umgebung London ist einfach cool als Setting. Und auch, dass Features zurückgebracht wurden, ein bisschen angepasst wurden und die wenigen Neuerungen wie der Grapple Hook und ja, die zurückgebrachten Pferde beziehungsweise diesmal Kutschen machen das Reisen durch das große, große London viel angenehmer und ich habe letztens den Big Ben erklommen zum ersten Mal und es war ein wahres Fest. Denn wenn man Ubisoft eines lassen muss, was diese Spiele angeht, dass sie technisch immer, also, das nehme ich zurück. Dass sie visuell immer tipptopp sind. Und wenn man dann halt von dem höchsten Punkt der Karte aus die Stadt überblickt, dann ist man einfach mitgenommen. Man ist in dieser Welt drinne. Es ist eine wahre Augenfreude. London, Paris, Florenz, Venedig von oben zu sehen. Und dann mit dem todesmutigen Sprung wieder auf den wahrhaftigen Boden der Realität zurückzukehren, um dann sich an den nächsten Schleich- und Meuchelauftrag zu begeben. Ich finde, das ist das schlecht geschnittenste Assassin's Creed. Da werden wir dann irgendwann in einem Podcast drüber sprechen. Aber alles andere, so was die Figuren angeht, super sympathisch. Und auch die Nebenfiguren sind alle nicht so gut beleuchtet wie in den Vorgängern, aber trotz allem sehr, sehr leichtherzig geschrieben. Und ich glaube, das ist das, was Assassin's Creed so lange gefehlt hat, diese Leichtherzigkeit. Man ist weg von diesem Bitteren, von diesem Ernsten. Und nicht, dass alle Assassin's Creed irgendwie bitter und ernst waren, aber es hat doch überwogen. Und wenn das Grundgefühl, was Assassin's Creed Syndicate vermittelt, halt so freudenhaft und positiv ist, dann nimmt mich das als Spieler auch mit. Und das Stück, was ich ausgewählt habe, ist ein dreister Abklatsch von Ezio's Family. Aber weil Ezio's Family mit das beste Stück ist, was die Assassin's Creed-Reihe jemals uns gegeben hat zu hören, ist auch ein Abklatsch davon immer ein willkommenes Stück, was man sich gerne antut. Und ja, diesmal heißt es einfach nur Family, denn es ist ja nicht mehr Ezio's Family. kein Spiel, aber ein Programm, mit dem man ganz einfach Spiele selbst entwickeln kann. Das kürzlich erschienene RPG Maker MV. Ich bin lange, lange begeisterter Fan gewesen von den Programmen. Ich habe mit dem 2000er, 2003er und wie hieß der danach? XP, glaube ich. Viel, viel gemacht. Nie wirklich ein Projekt zu Ende gebracht, aber es war einfach spaßig. Selbst ein SNES-RPG, ein Spiel in diesem Stil, ja, zusammen zu basteln mit den Teilsets, mit den Figuren, mit einem Kampfsystem, was sehr an Dragon Quest, Final Fantasy erinnert. Und es hat einfach einen gewissen Charme, der durch diese Einfachheit und auch durch den Look erzeugt wird, denn man hat sich von den Pixel-Optiken der früheren RPG-Maker entfernt. Die Sprites, auch wenn sie ziemlich klein sind, sind gestochen, scharf gezeichnet und irgendwie sehr, sehr niedlich, auch wenn man damit durchaus ernstere Geschichten erzählen kann. Aber das ist ja das Tolle an dem RPG-Maker, da ist jedem es selbst überlassen, was er daraus machen will. Ich bastle an einem kleinen Testprojekt, was ich auch gerne mal zu Ende führen möchte, dass ich wenigstens etwas mal damit gemacht habe. Und auch wenn ich nur die Standardressourcen, die mit dem Download zusammengekommen sind, verwende, so macht es doch Spaß, einfach sich selbst eine kleine Welt zusammenzustellen, wie es einem beliebt. Und es ist einfach interessant, halt die Mechaniken und die ganzen, ja, Rechnungen, die da im Hintergrund ablaufen, in einer neuen Ebene zu sehen. Klar ist es für einen, der damit selbst etwas macht, nicht so tiefgreifend wie jetzt für einen richtigen Entwickler, aber man bekommt schon einen Einblick darin, wie schwer es ist, zum Beispiel Gegner zu balancieren in einem Gebiet und dass sie schwieriger werden in späteren Gebieten, sie anzupassen, dass sie eine Herausforderung sind für die Party, aber nie zu schwer, so dass man mit den Aufleveln weiterkommt. Und es ist interessant, halt diese Facetten eines RPGs mal selbst kennenzulernen anhand des RPG-Makers. Und auch wenn der verdammt teuer ist, würde ich jeden mal empfehlen, es gibt auch Testversionen davon, auch von den früheren Versionen, einfach mal reinzuschnuppern, wenn einem das gefällt, wenn einem klassische SNES-RPGs zusagen und man immer mal das Jucken in den Fingern hatte, es selbst auszuprobieren, ob man das Zeug dazu hat, so ein RPG auf die Beine zu stellen. Und ja, es ist auf Steam erhältlich, aber man kann es auch außerhalb von Steam erwerben, so dass man nicht zusätzlich ein Programm starten muss, was ich dummerweise gemacht habe. Und es ist echt eine interessante Erfahrung, einfach sich selbst sein Traum JRPG zusammenzustellen. Das nächste Stück, jetzt wird's gruselig, Leute, ist ein PlayStation Portable Titel, den ich derzeit auf der Vita zocke. Also brandaktuell bei mir. Es ist Corpse Party. Ich habe es angefangen, weil der Vita-Teil vor kurzem erschienen ist. Ein Remake für den 3DS in Arbeit ist. Da weiß ich nicht, ob das schon raus ist, weil das, glaube ich, noch nicht zu uns gekommen ist, wenn überhaupt. Und ja, ich wollte einfach mal sehen, was das für ein Spiel an sich ist. Klar, der Titel sagt schon, es wird ein bisschen blutiger zugehen in dieser kleinen Schule, in der man da mit seinen Jungs und Mädchen rumläuft. Und das Stück, was ich ausgewählt habe, spielt direkt im ersten Level, wo man mit zwei Mädchen in eine neue Welt praktisch abdriftet, wo Geister und Skelette mit einem sprechen können. Und man versucht aus dieser Schule, die scheinbar keinen Ausweg hat, ich glaube, Danganronpa hat sich da dran orientiert, einen Fluchtweg zu finden und die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich glaube zu Danganronpa Another Episode Ultra des Pergirls, dem Spiel mit dem längsten Titel dieses Jahres, muss ich nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Binnen kürzester Zeit hat sich diese Franchise zu meiner Lieblingsfranchise aktuell entwickelt. Und mit den Ankündigungen des dritten Teils für PlayStation 4 und PS Vita, der Fortsetzung in Anime-Form, bin ich bestens bedient nächstes Jahr. Also wird es auch zum dritten Jahr in Folge ein Danganronpa für mich geben. Und ich kann es immer wieder nur empfehlen. Ich hoffe, dass sich die Steam-Gerüchte bewahrheiten, so dass noch mehr Leute in den Geschmack dieser Franchise kommen können. Weiter geht es da mit einem weiteren Remaster. Wieder auf der PlayStation 4, wieder von einem PlayStation 3 Titel. God of War 3 ist immer noch in meiner Top 5 aller Zeiten. Es ist einfach so ein unglaublich befriedigendes Spiel, wenn man mit Kratos da den Olymp auseinandernimmt. Die Art und Weise, wie es präsentiert wird, wie wuchtig die Gewalt präsentiert und dargestellt ist und wie es sich anfühlt, wenn man die Tasten drückt. Es ist schwer zu beschreiben, man muss das selbst einmal erlebt haben, wie wuchtig und wie kraftvoll sich Kratos tatsächlich anfühlt. Es ist ja oft die Rede von einer Power-Fantasy und ich finde, dass das bei Schusswaffen weniger rüberkommt, es sei denn, man ist gerade mit einer Shotgun unterwegs, aber bei Kratos ist jeder Schlag ein Treffer, der wirklich tief greift und auch beim Zuschauen schon wehtut. Und ich liebe dieses Brachiale einfach und eine der wenigen Enttäuschungen, was Ankündigungen anging dieses Jahr, war, dass kein God of War 4 gezeigt wurde, nicht einmal angekündigt. Und ja, ich meine, mit all den anderen Ankündigungen dieses Jahr kann man da echt nicht meckern, aber das wäre für mich persönlich so die Spitze des Eisbergs gewesen.
Simple.
Ich habe damals im Legend of Zelda Podcast gesagt, dass ich Ocarina of Time doch stark überbewertet finde. Und ich glaube, so im Nachhinein, rückblickend auf meine Erfahrung mit dem Titel, muss das irgendwie an der PAL-Version des Spiels gelegen haben. Denn mit der 3D-Fassung auf dem 3DS habe ich eine neue Anerkennung, eine neue Liebe für das Spiel gewonnen und es fühlt sich auf dem 3DS einfach so gut an. Es ist wirklich erstaunlich, was ein bisschen Feinschliff hier und da, neue, einfachere Menüstruktur dank dem zweiten Screen und eine leicht aufpolierte Optik tun können, um einen Titel so anders, so wirklich modernisiert wirken zu lassen. Der Spielfluss ist merklich anders und ich glaube, das liegt echt nur daran, dass die Framerate diesmal vernünftig ist und nicht irgendwie unter der 20 liegt, wie das in der PAL N64-Version der Fall war. Und Ocarina of Time 3D hat sich in meiner Gunst doch stark gehoben. Ich denke schon, dass ich das mit in meine Top 3 bis 5 aufnehmen kann, der Zelda-Titel. Ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich es einkategorisieren würde, aber es ist auf jeden Fall eine neue Liebe entstanden zwischen mir und Ocarina of Time. Ein Titel, der Ähnliches durchgemacht hat bei mir persönlich, war Final Fantasy XV. Nach der Ausschlachtung von der 13-Trilogie hatte ich mehr als genug von dieser Franchise. Das Versus 13, was dann zu 15 wurde, hat mich echt nicht gekümmert, weil ich den Hauptcharakter sehr stereotyp fand vom Design. Aber nach Episode Decay, ich hoffe, das spricht man so aus, habe ich auch da ja Anerkennung, Liebe und durchaus auch Hype errungen. Es unglaublich, was das 2.0-Update dem Spiel angetan hat. Es ist unglaublich toll, das zu spielen. Der Kampf mit dem Behemoth ist atemberaubend, spektakulär. Und die Art und Weise, wie diese Boygroup da durch den Wald zieht, um Kohle aufzutreiben für die Reparatur ihres Wagens, es hat Spaß gemacht, also so richtig viel Spaß, wie Final Fantasy schon lange keinen Spaß mehr gemacht hat, finde ich. Und auch hier ist wieder dieses leichtherzige Element. Klar, man ist der Sohn des Königs und irgendwie auf der Flucht oder irgendwas. Ich habe mich nicht zu viel mit dem Titel auseinandergesetzt. Die Demo war so der erste große Berührungspunkt mit Versus 13, beziehungsweise halt jetzt 15. Und ich bin hin und weg. Also ich kann es echt nicht mehr erwarten, wenn sie im März dann das Ankündigungsevent haben für das Release-Date. Dann auch die 3.0-Version rauskommt, der Demo, mit weiteren Gameplay-Anpassungen. Vielleicht kann man dann auch endlich auf einem Chocobo reiten, denn einer der großen Kritikpunkte der Demo ist auf jeden Fall das nervige Hin- und Herlaufen auf dieser großen Karte. Und also ich bin unglaublich positiv angetan. We'll be right back. Genau wie God of War 3 ist Final Fantasy VII eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Damals 98 oder 99, ich weiß es nicht mehr genau, auf dem PC ausgerechnet gespielt, verliebt in diese neue Welt, in dieses neue Genre und bis heute einfach mitgenommen von dieser Welt, die es darstellt. Auch gleich doppelt gespielt dieses Jahr, nämlich auf Steam und auf der PlayStation 4. Beides nur angefangen. Aber ich muss sagen, wenn ihr die Wahl zwischen beiden habt, ist das tatsächlich die PlayStation 4-Version die zu empfehlende Fassung. A, wegen der Konsole, also der Controller-Steuerung, die ist ja einfach angenehmer als das Spiel auf der Tastatur zu spielen. Auch die Minispiele sind auf ein Controller-Layout ausgelegt. Kann man, glaube ich, auch auf dem PC irgendwie ummodeln, wenn man einen Controller anschließt und ein bisschen rumspielt mit den Einstellungen. Aber der zweite Grund, weshalb ich die PlayStation 4-Fassung empfehlen würde, ist, dass ihr als Newcomer die Random Encounter, also die Zufallskämpfe, ausschalten könnt. Und klar fehlen euch dann die Level, die könnt ihr aber wieder wettmachen damit, dass ihr eure Limit-Anzeige, sprich euren ultimativen Angriff auf Knopfdruck ebenfalls immer wieder aktivieren könnt. Und damit kann man durch das Spiel hetzen, praktisch die nervige Komponente der Zufallskämpfe umgehen und sich heutzutage der Story von Final Fantasy VII nochmal annehmen. Es ist die definitive Fassung der Originalfassung. Und alle, die jammern, was Square Enix mit dem Remake macht, wozu ich nicht zähle, also ich bin riesiger Fan des Originals, aber ich finde durchaus, dass es gerechtfertigt ist, ein Remake, ja, in einem Remake Anpassungen und Modernisierungen vorzunehmen. Aber alle, die halt nörgeln, dass es denen nicht gefällt, dass sie einfach das alte Spiel in aufpoliert haben wollen, die Version gibt es bereits auf Steam und der PlayStation 4. Auch auf iOS, aber da soll ich, also da will ich mir gar nicht vorstellen, wie die Minispiele funktionieren. Und es ist einfach die ultimative klassische Final Fantasy VII Erfahrung. Wer die Steam-Fassung sich besorgt, muss sich auch um den Soundtrack keine Sorgen mehr machen. Man hat dort den PS1-Soundtrack mittlerweile drin. Es gilt nicht für Final Fantasy VIII, traurigerweise. Aber ja, Final Fantasy VII ist ja eh besser. Spaß beiseite. Jedem das seine. Und ja, Final Fantasy VII bis heute für mich ein mitreißendes und bewegendes Spiel. Die Charaktere sind für mich pure Liebe. Und ich finde es schön, jetzt auf der PlayStation 4 mit den ganzen Hilfestellungen nochmal in die Welt von Midgar und dem Lebensstrom einzutauchen und Sephiroth zu stoppen. Persona 4, ein weiteres JRPG, was vor 2 oder 3 Jahren auf meiner Top-Liste stand, ganz oben, hat ein weiteres Spin-off erhalten dieses Jahr. Ich habe sie alle gespielt dieses Jahr, beide Prügelspiele und das Dancing All Night, von dem das nächste Stück stammt. Ich muss leider Gottes sagen, die Charakterisierung ist unglaublich misslungen. Also, es macht die Figuren echt kaputt und man sollte sie als getrennte, ja, Erzählungen wahrnehmen und nicht als direkte Fortsetzungen, denn dann machen sie die Erfahrungen des Hauptspiels tatsächlich irgendwie kaputt. Sie ruinieren wirklich die Figuren mit dem ganzen Müll, den sie da verzapft haben an Geschichte. Und so wird aus meinen Lieblingsfiguren wie Chie dann ein krasser Stereotyp Tomboy, der nur ans Futtern denkt. Und ja, da steckt dann in den Spin-offs nicht mehr viel hinter. Das konnte ich in Persona Q noch verzeihen, weil das sich wie ein richtiges Spin-off anfühlt, was sich getrennt spielen lässt von der Hauptreihe, was sich zu losgelöst anfühlt, aber halt die drei Persona 4 Spin-offs, Nachfolger, whatever, fühlen sich zu direkt angeknüpft an das Hauptspiel. Und es hat mir ein bisschen den Spaß an dem Universum ruiniert. Hinzu kommt, dass ich absolut keinen Rhythmus habe und in dem Spiel entsprechend versage. Aber nichtsdestotrotz ist die Musik immer noch ziemlich gelungen. Die Remixes sind cool. Ich habe mir die Limited Edition gekauft, nur damit ich den Soundtrack auch hier habe. Und allein für den ist zumindest das Anspielen wert, wenn ihr auf Rhythmusspiele steht. Eh, am besten skippt ihr dann aber die Story-Segmente, weil die ehrlich gesagt nichts taugen. Also, mir hat's nicht gefallen, muss ich gestehen. Aber hey, immerhin, die Musik ist gut. ein kleines Highlight war dieses Jahr auf jeden Fall Captain Toad Treasure Tracker. Oh Gott. Und der kleine Captain Toad ist mir doch sehr ans Herz gewachsen mit seinen super niedlichen Animationen, seinem freudigen Gesichtsausdruck und seiner Abenteuerlust, der reichste Pilz im Pilzkönigreich zu werden und dabei Toadette zu retten und letzten Endes dann selbst von Toadette gerettet werden zu müssen. Aber so sind die Abenteuer des Captain Toad. Und ich wünschte wirklich, dass es einen Captain Toad Amiibo geben würde. Der normale Toad bringt's einfach nicht. Wenn es ein Toad sein muss, dann Captain Toad. Meinetwegen darf auch der vierte Toad im, also der vierte Charakter im neuen New Super Mario Bros. Für NX sein, wenn da denn eines kommen sollte. Ich kann auf grünen und blauen Toad verzichten. Gebt mir Captain Toad, Nintendo. Der nächste Titel ist einer der Titel, die ich lange nachholen wollte, aber aus irgendeinem Grund immer gezögert hatte. Ihr wisst, welcher Titel gemeint ist. Wir haben vor kurzem einen Podcast darüber gemacht. Kai hat mich ewig lange angefleht. Ich soll es doch endlich spielen. Auf iOS gibt's die erste Episode umsonst. Verdammt. Spiel Phoenix Wright. Und irgendwann, irgendwie, habe ich mir dann gesagt, in einer Nacht- und Nebel-Aktion, die 3DS-Trilogie ist ziemlich günstig zu haben, ist aufgehübscht und als jemand, der mit Danganronpa in das Light-Novel-Universum eingestiegen ist, war das eine konsequente Fortsetzung, da das ja auch damals in dem Danganronpa-Podcast erwähnt wurde, das Spiel. Und Schande über mein Haupt, im Podcast habe ich dieses Stück nicht eingebaut. Es ist mittlerweile sogar mein Lieblingsstück noch vor dem Objection geworden, das Theme der Turnabout Sisters von Maya und Mia Fey. Und ungelogen, ich kann das Stück rauf und runter hören. Es ist so beruhigend, fast schon therapeutisch. Und es ist einfach gut für die Seele, Balsam für die Seele. We'll be right back. Ich hätte nicht gedacht, dass Pokémon Y mich so mitnehmen könnte. Ich hatte zwar große Hoffnungen an den Titel, aber ich hatte nie so wirklich das Bedürfnis, da voll durchsteigen zu müssen, obwohl mich Pokémon Schwarz so begeistert hatte. Es ist sehr interessant, was die Pokémon Company da mit dem XY-Ablegern gemacht hat. Ich muss sagen, es ist das einsteigerfreundlichste Pokémon. Also ich musste, ich glaube, bis auf einmal am Anfang nicht wirklich grinden. Und das war dann auch eher, weil ich es wollte, nicht weil ich es musste. Der EP-Teiler gibt diesmal allen Pokémon, ich glaube sogar mehr als sonst Erfahrungspunkte, die man dabei hat. Und es ist einfach unglaublich gut durchzuspielen. Hat einen Spielfluss wie kein anderes Pokémon-Spiel zuvor. Ich muss sagen, auch wenn es hier und da kleinere Probleme hat, zum Beispiel, wieso kann ich, wenn ich zu Fuß gehe, nur in 8 Wege gehen, wenn das Fahrrad und die Rollschuhe ganz klar zeigen, dass man in alle Richtungen sich bewegen kann? Wieso gibt es keinen Patch, dass ich auf dem 3DS XL oder wenn ich das Shibu Pad Pro habe, in der großen Stadt im Zentrum der Karte die Kamera frei bewegen kann, sondern das irgendwie über die Laufbewegung machen muss, was sehr komisch sich anfühlt. Ja, und es ruckelt halt in gewissen Momenten, vor allem in den Kämpfen, aber darüber lässt sich hinwegsehen, weil alles andere so auf Hochglanz poliert ist und so einsteigerfreundlich ist, dass man einfach in einem Schwung durchkommen kann. Das ist eines der wenigen Spiele. Ich glaube, Danganronpa war dieses Jahr tatsächlich der andere, also das einzige andere Spiel, was ich wirklich intensiv gezockt habe und binnen weniger Tage. Ich glaube, ich hatte es in 4, 5 Tagen durchgespielt, dass das 30, 40 Stunden RPG einfach durch hatte schon. Und es hat mich wirklich an das kleine Handheld, naja, ich habe die XL-Fassung, also ja, das doch sehr große Handheld gefesselt. Und ich bin froh, in die Welt von Pokémon Y eingestiegen zu sein. Zugegeben, ich weiß nicht mal mehr, wie die Welt heißt. Kann mich nur an, na okay, nicht mal mehr an die Namen der Nebenfiguren, selbst der Freunde, dessen Theme wir gerade gehört haben, erinnern. Ich habe keine Ahnung, wie mein Starter-Pokémon heißt, der Professor dieser Pokémon-Welt. Es ist nichts hängen geblieben, was davon, also beziehungsweise damit zu tun hat. Aber rein vom Spielfluss, vom Schere-Stein-Papier-Prinzip, von der visuellen Gestaltung, ist es echt gelungen. Wir haben sogar die Pokémon, die sonst gefallen. Pikachu konnte man direkt am Anfang fangen. Und ich habe ihn nicht weiterentwickelt, weil das einzige Pokémon ist, was dieses Sprachsample hat. Und es hat sich einfach gut angefühlt. Ich weiß nicht, was Alpha irgendwas und Omega irgendwas, eins davon ist Rubin und eins davon ist Saphir, taugen, ob die da die Formel weiterführen oder ob das da eher ein Rückschritt ist, weil es halt nur ein Remake ist. Da wäre ich sehr froh, wenn das jemand in den Comments beschreiben könnte, ob es eine Weiterentwicklung ist oder nicht. Denn ich habe wieder Bock auf Pokémon. Es hat mich wirklich, wirklich sehr begeistert, dieses Spiel. Und wenn es dieses Jahr rausgekommen wäre, dann wäre es definitiv auf meiner Top 5 des Jahres. Wir wollen direkt im Pokémon-Universum bleiben. Denn ebenfalls dieses Jahr gespielt auf dem 3DS habe ich das Pokémon Trading Card Game. Ich habe es als Jugendlicher damals auf dem Game Boy Color gespielt. Die Packung mit der Mauzi-Karte der Exklusiven in Ehren gehalten. Und ja, also die Batterie des Moduls ist mittlerweile tot. Deswegen war ich sehr froh, es auf dem 3DS nochmal erleben zu können, mir mein Pokémon-Sammelkartendeck zusammenzustellen und dann gegen die 8 Arena-Leiter anzutreten, ihnen zu zeigen, wer die geileren Karten in seinem Deck hat. Und ja, es ist auch heute noch ein schönes Spiel, Schade, dass man das nicht weitergeführt hat, denn mit den 720 Pokémon, die es mittlerweile gibt, könnte man da, glaube ich, was die Deck-Varianz angeht, noch um einiges mehr rausholen. Aber gut, wir hören uns jetzt das Battle-Theme an, des Pokémon Trading Card Games. Ich hatte es im letzten Mini-Reviews-Podcast schon erwähnt, das Star Fox 64 3D. Aber es ist halt immer noch ein Garant für schnellen, flotten Fun für unterwegs. Und selten hat sich ein Konsolentitel besser angeboten für das Handheld, denn durch die Missionsstruktur kann man jederzeit speichern, jederzeit Stopp machen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortsetzen. Und es ist einfach super angenehm, das immer mal wieder im Bus auf der Hin- oder Rückfahrt zur Arbeit, wenn man gerade irgendwo hinfährt, einkaufen, sonst was einzulegen, zu starten, paar Missionen zu fliegen, bisschen die Schergen von Andros abzuballern und dann wieder sich seinem Alltag hinzugeben. Es ist ein schönes Spiel zum Abschalten. Obwohl es doch ein bisschen hektisch werden kann in späteren Leveln. Und ich habe bis heute nicht die schwierige Route meistern können, aber gut, Übung macht den Meister. Und irgendwann werde auch ich das wahre Ende mal zu sehen bekommen. Einziger Dorn ist nach wie vor die deutsche Synchro. Aber gut, es ist das vorvorletzte Stück. Ich werde nach dem nächsten Stück nicht schon das letzte einspielen, sondern dann noch einmal ja etwas über den nächsten Titel verlieren und dann mich verabschieden. Aber davor hören wir uns noch das Dead or Alive 5 Stück an, denn zum vierten Jahr in Folge, es ist 2012 ursprünglich erschienen, Aber 1, 2, 3, vierten Revision, Last Round für PlayStation 4 und Xbox One, PC, wobei die PC-Fassung nicht empfehlenswert ist. Ja, erschienen und hält sich immer noch. Es macht immer noch Spaß, es einfach mal einzulegen, sich für eine halbe Stunde mit der KI oder Kollegin zu prügeln, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und dabei den netten Jungs und Mädels in verrückten Weihnachtsmann- und Weihnachtsfrau-Outfits zuzuschauen. Es ist einfach pure Unterhaltung. Die Kämpfe sind flott. Die Ladezeiten sind auf der PS4 angenehm kurz. Und es sieht auch immer noch super aus. Das Artstyle macht so einiges. Wird auch für den letzten Titel gelten. Und ja, ich weiß bis heute nicht, wo das Stück, was ich ausgewählt habe, Dead or Alive 5 spielt. Wenn das jemand weiß, wäre super. Ich weiß nur, dass es auf dem Soundtrack dabei ist. Der war auf der CD mit drauf, die der Special Edition damals beilag, aber ich habe es bis heute nicht im Spiel gefunden. Es ist vielleicht in irgendeiner Cutscene, die ich noch nicht gesehen habe, aber ja, es ist trotzdem ein sehr, sehr tolles Stück.
Let's get it right. Let's get it.
Bevor ich jetzt zum Abschluss komme, möchte ich noch einmal betonen, dass es bei der Soundtrack-Auswahl um Spiele ging, die ich dieses Jahr gespielt habe. Darum möchte ich euch bitten, in den Kommentaren nochmal reinzuschreiben, was euch für Stücke und Spiele dieses Jahr in Erinnerung geblieben sind. Klar habe ich sowas wie Witcher zum Beispiel nicht drauf. Vielleicht hat Forza 6, ist glaube ich der aktuellste Teil, ein tolles Stück oder irgendwas aus Tomb Raider. Oder vielleicht habt ihr auch irgendwas nachgeholt, was einfach einen tollen Soundtrack hatte, was euch in Erinnerung geblieben ist und worüber ihr gerne noch ein oder zwei Dinge loswerden wollt. Vielleicht habt ihr dabei auch eine kleine Perle entdeckt, die es zu empfehlen gilt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch ein schönes, abwechslungsreiches Spielejahr 2015 hattet, so wie ich. Es ist jetzt Heiligabend. Ich wünsche euch natürlich allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Diesen Sonntag werden wir euch auf dieses neue Jahr vorbereiten, denn wir werden in einer großen, großen Runde über die Spiele von 2016 sprechen, was wir erwarten, was wir uns erwünschen für tolle Games. Und im Januar geht es dann direkt weiter mit unseren Top 5 des Jahres, unserer Abschlussfeier, wo wir dann dieses Jahr nochmal Revue passieren lassen und uns auf die Spiele konzentrieren, die dieses Jahr auch tatsächlich rausgekommen sind. Das galt ja jetzt für weniger Titel in dieser kleinen Bonus-Schmankerl-Folge. Und der letzte Titel, der letzte Abstecher ins Musikalische ist tatsächlich auch noch ziemlich jung. Anfang Dezember erschien ein Exklusivtitel für die Wii U. Es ist Xenoblade Chronicles X. Und es hat mich einfach umgehauen, was der Monolith aus der Wii U rausgeholt hat. Optisch. Es ist einfach atemberaubend, wenn man die Ebene das erste Mal sieht, dann das Intro-Lied einspielt. Das ist auch das Stück, was wir als großen Abschluss hören werden gleich. Und ja, ich bin mittendrin aktuell und habe noch einige viele Stunden RPG-Spaß vor mir. Und ja, damit würde auch ich mich verabschieden für diese kleine Bonusfolge. Ja, euch allen ein frohes und besinnliches Fest. Feiert schön im engen Kreis und lasst euch reich beschenken. Denkt auch mal an die anderen. Und ja, genießt die ruhigen Feiertage. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.